Das Volk Israel ist jetzt im verheißenen Land. Dieses siegreiche Leben, geistlich gesprochen, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Dieses Leben in Fülle, das Jesus uns verheißen hat. Sein Auferstehungsleben, das er durch uns leben will. Und sie sind aus dieser Wüstenzeit, aus dieser Zeit der Kompromisse, von diesem Christenleben, was noch so sehr von Eigensinn und Eigenleben und Selbstsucht bestimmt ist, dass sich von diesen fleischlichen Impulsen bestimmen lässt, sind sie durch den Jordan durchgezogen in das verheißene Land. Haben eine zweite Taufe erlebt, eine Identifikation. Taufe, wo wir uns selbst sterben, uns identifizieren mit Jesus Christus, das Ich begraben, wo wir Jesus an die Stelle von dem Ich setzen, völlige Hingabe. Und dann auferstehen zu seinem Leben. Und das ist, wo die Taufe im Heiligen Geist, diese Zurüstung durch den Heiligen Geist, dass wir Zeugen sein können, das ist, wo wir das erfahren. Wir haben hier den Übergang gesehen von Eigenleben, von eigener Kraft zu Jesu Leben durch uns. Und da sind sie jetzt, im verheißenen Land, in Gilgal. Und sie haben diese Steinhaufen dort aufgerichtet. Gilgal wird zum Ort des Erinnerns werden, wo sie immer wieder zurückkommen können, sich erinnern können an das, was Gott getan hat. An den Schritt im Glauben, den sie getan haben und auch die Wunder, die Gott getan hat. Und dann haben sie sich beschneiden lassen, haben ihr Fleisch zurückgestutzt. Alles, was nicht von ihm abhängig ist, abschneiden. Alles, was ihm nicht gefällt, rauswerfen aus dem Leben. Sie haben sich gereinigt von allem, was nicht zu diesem Leben Jesu in ihnen passt. Haben den Herrn das Messer ansetzen lassen und alles abschneiden lassen, was uns hindert, das Leben in Fülle zu erfahren. Und dann haben sie Gemeinschaft mit dem Herrn gefeiert, das Passafest. Abendmahl, das Kreuz, Vergebung feiern. Sie haben gefeiert im Angesicht ihrer Feinde, ich mag das. Das ist der Psalm 23 uns verheißt, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und so sind sie voll des Heiligen Geistes, sie sind dem Herrn ganz hingegeben, sie haben praktische Heiligkeit, sind gestärkt durch die Gemeinschaft im Herrn. Und jetzt sind sie bereit, diesen geistlichen Kampf aufzunehmen, diese Versuchungen und diese Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden und anzunehmen, die auf sie warten, das verheißene Land einzunehmen und Siege zu erringen. Das Leben im verheißenen Land, das Leben in Jesus ist kein kampfloses Leben. Hätten wir zwar gerne, dass es so der Urlaub wäre, ja, wir sind gerettet, wir sind hingegeben, wir sind gestärkt durch seinen Geist, jetzt legen wir uns in den Liegestuhl und wir sind schon im Himmel. Aber es ist ein Leben voll mit Kämpfen. Weil so ein Christ, der Gott wirklich hingegeben ist, das ist erst wirklich eine Bedrohung für den Feind. Vorher ist er gar nicht wirklich interessant. Ist er wahrscheinlich mehr ein Werkzeug für den Feind als für den Herrn. So ein fleischlicher Christ, der in der Wüste herumgeiert. Wir können Frucht bringen, selbst als Kinder Gottes, Frucht bringen für Gott, aber genauso auch so Hurenkinder zeugen, wenn wir so sagen wollen, mit dem Feind, mit dem Falschen. Und falsche Frucht bringen in unserem Leben. Und so ist ein Christ, der Gott hingegeben ist, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, das ist wirklich eine Bedrohung für den Feind. Und wir wissen, der Feind wird sich nicht kampflos geschlagen geben, der wird uns nicht kampflos Land einnehmen lassen und kampflos Land hergeben für Gott. Und so sind wir in einem geistlichen Kampf. Das ist eine Tatsache, damit müssen wir uns anfreunden. Geistlicher Kampf, es geht um die Seelen von Menschen, es geht um das Reich Gottes gegen das Reich Satans. Und die Bibel verwendet das sehr oft, uns als Soldaten. Spricht oft vom Kampf, von Krieg, spricht uns als Soldaten an. 2. Timotheus zum Beispiel schreibt der Paulus an den Timotheus und sagt, nimm teil an den Leiden als ein guter Soldat Jesu Christi. Und es wird uns im Epheserbrief gesagt, im Kapitel 6, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da haben wir den geistlichen Kampf. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also ohne Zweifel, wir sind in einem geistlichen Kampf. Aber wir kämpfen gegen einen besiegten Feind. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, er, Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In Jesus am Kreuz. Da hat Jesus den Feind besiegt. Da hat Jesus dich schon vor 2000 Jahren von jeder Sünde und von jeder Gebundenheit erlöst. Und Sieg über alles errungen, was sich gegen ihn aufstellen will. Und wir müssen nur noch im Glauben drauf stehen. Der Feind ist schon besiegt. Der Krieg ist schon gewonnen. Wir müssen so einzelne Widerstandsnester noch einnehmen. Aber der Krieg ist schon gewonnen. Der Herr sagt uns das, so wie er zu Josua gesagt hat und Israel. Wo er gesagt hat, ich habe euch das Land gegeben. Vergangenheit, ich habe euch das Land gegeben. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, ich habe ihn euch gegeben. Also wir sind zugerüstet zu diesem geistlichen Kampf mit allem, was wir brauchen. Dieser Waffenrüstung mit Wahrheit und Jesu Gerechtigkeit, mit der wir umkleidet sind. Das Evangelium, Glauben, Heil, was wir in Jesus haben, Gottes Wort, Gebet. Das sind alles Dinge, die wir in Jesus haben. In Jesus hat Gott uns alles gegeben, dass wir am Ende des Tages, am Ende der Schlacht, dass wir da siegreich stehen können. Major Thomas hat das geschrieben, hat gesagt, denk daran, er gibt dir keine Kraft, er ist deine Kraft. Er gibt dir keinen Sieg, er ist dein Sieg. Weil er lebt in dir und er will sein Auferstehungsleben durch dich leben. Und deshalb haben wir schon Sieg in ihm. Weil er hat schon gewonnen. Und in ihm, weil er in uns ist, weil er sein siegreiches Auferstehungsleben mit uns teilt. Das ist unser Sieg. Wir haben Sieg schon. Wir müssen Gott nicht um was bitten, um das wir schon haben. Wir müssen einfach mit dieser Tatsache rechnen und ihm Danke sagen für den Sieg, den wir schon haben. Danke, Herr, dass du in mir lebst. Deinem siegreichen Leben. Major Thomas schreibt, wie du gelernt hast, ihm für seinen Tod zu danken, so danke ihm für sein Leben. Rechne in Demut damit, dass er in dir lebt, wie du schon in Demut damit gerechnet hast, dass er für dich starb. Ja, wir sind in einem geistlichen Kampf, aber Gott hat uns ausgerüstet. Wir haben diese Waffenrüstung, dass wir am Ende des Tages, wenn alles gesagt und getan ist, dass wir stehen können. Dieses Bild von, stellt euch das vor, von zwei Armeen im Altertum, die sich mit ihren Lanzen und Schildern und Schwertern gegenüber aufstellen in der Kampfreihe und dann kommt das Signal und die gehen aufeinander los, die vermischen sich. Es kommt zum Kampf Mann gegen Mann. Es ist grausam, es ist hart, es ist echt. Es geht um Leben und Tod. Aber am Ende wird einer stehen, und der andere tot sein, der andere liegen. Einer wird siegreich sein, der andere wird besiegt und vernichtet sein. Und der Herr gibt uns diese Verheißung. Er sagt, du wirst stehen. Du wirst stehen in mir. Du kannst stehen in mir, in meinem Werk für dich, im Vertrauen auf mich. So wie er Josua gesagt hat, sei mutig und sei stark. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. So ist unser Leben im Geist unter der Führung von Jesus. Es ist ein Leben voll Herausforderungen. Es ist auch spannend. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Wir dürfen einen Unterschied machen für ihn in dieser Welt. Wir dürfen Land für ihn und gemeinsam mit ihm einnehmen. Und so sehen wir Israel, kaum sind sie im verheißenen Land, türmt sich schon das erste Hindernis auf. Befestigte Stadt Jericho, die da vor ihnen steht. Jericho stand an einer strategisch wichtigen Stelle. Hat das den Weg in das jüdische Hochland bewacht. Das alte Jericho lag ungefähr 2,5 Kilometer nördlich von dem heutigen Jericho. gab es eine Quelle dort, gibt es immer noch. Deswegen ist das so ein Grünland, ein Stück, ein grüner Fleck inmitten von der Steinwüste. Wird auch die Palmenstadt genannt. Und spannend, die haben schon vor 100 Jahren mehr, haben sie Jericho gefunden und ausgegraben. Zumindest Teile davon. Und war eine starke Festung. Jericho war von zwei Stadtmauern umgeben, zwei parallelen Mauern, in Abstand von 3 bis 4 Metern. Da hat wahrscheinlich die Rahab ihr Haus zwischen diesen Mauern gebaut gehabt. Und die innere Mauer war 3,5 Meter dick. Und dann war die äußere Mauer, die war 2 Meter dick und 8 bis 10 Meter hoch. Also es war ein beeindruckendes Hindernis, was sich da den Israeliten in den Weg gestellt hat. Stell dir vor, 8 bis 10 Meter hoch, 2 Meter dick und dahinter nochmal so eine Mauer 3,5 Meter dick. Doch wir entdecken das. In unserem verheißenen Land gibt es Jerichos, gibt es Hindernisse, gibt es Mauern, die sich uns in den Weg stellen. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Kampf gegen Sünde, gegen Versuchung. Vielleicht ist dieses Jericho eine Schwäche in unserem Fleisch, in unserer Persönlichkeit, wo der Feind uns immer wieder angreift und wir immer wieder versucht werden. Vielleicht ist da eine Mauer in einer Beziehung, wo es dazwischen steht. Oder vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der sich weigert, an Jesus zu glauben. So ein Hindernis. Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten oder scheinbare Unmöglichkeiten, die dich daran hindern wollen, Gottes Reich zu bauen. Dem Ruf zu folgen, den er dir gegeben hat. Das Land einzunehmen, was er vor dich gesetzt hat. Wir wollen uns heute anschauen, wie diese Mauern fallen. Und wie wir in diesem Kampf Herausforderungen gewinnen können und wie wir da siegreich sein können. Römer 8, 37 sagt uns, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Zuerst haben wir eine interessante Begebenheit hier. Im Vers 13, Kapitel 5. Es geschah, als Josua bei Jericho war. Müsst ihr euch mal reinversetzen hier in den General Josua. Ist mit dem ganzen Heer über den Jordan gezogen. Es gibt kein Zurück mehr. Ich meine, der Fluchtweg nach hinten ist abgeschnitten. Es gibt für Israeliten nur mehr den Weg nach vorne. Nur mehr den Weg in den Kampf. Und sie haben Gottes Wunder erfahren. Gott hat den Jordan aufgehalten. Sie sind trockenen Fußes da durchgezogen. Gott hat den Josua persönlich sehr ermutigt. Gesagt, sei mutig, sei stark, ich bin mit dir, ich habe euch das Land gegeben, hat ihn bestätigt auch vor dem Volk, aber da war auch Erwartung da. Die Augen von der ganzen Armee war auf Josua gerichtet, da war eine Last der Verantwortung, können wir uns vorstellen. Und jetzt ist da diese Festung Jericho vor ihnen. Und ich bin mir sicher, da war eine Anspannung da bei Josua. Anspannung, bevor der Soldat in den Krieg zieht. Anspannung vor der Herausforderung. Ich denke, wir kennen das alle in der einen oder anderen Situation. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist der Josua alleine spazieren gegangen und hat gebetet. Das ist, was ich mal ganz gern tue in solchen Situationen. Und wir lesen hier im Vers 13, wenn wir weiterlesen, es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Stell dir mal vor, Josua hat auch sein Schwert gezückt. Er sagt, hey, gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Und dieser Mann gibt ihm eine sehr interessante Antwort. Da erwiderte er, nein. Ich mag das, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Nein. Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Gott ist ihm hier erschienen. Ich glaube nicht, dass es ein Engel war. Engel haben in der Bibel nie Anbetung zugelassen, dass Leute vor ihnen aufs Angesicht und sie angebetet haben. Ich glaube, dass wir hier wieder so eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament haben. Abraham ist als Reisender erschienen, interessanterweise. Abraham war der Reisende, der Wanderer, der aus seiner Heimat ausgezogen ist und ins verheißene Land aufgebrochen ist. Mose ist er im Dornbusch erschienen, dem Hirten. Hier dem General Josua erscheint er als ein General. Ich mag das so, wie sie ihm entspricht. Und er sagt zu ihm dieselben Worte wie Mose. Zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Ich bin derselbe Gott, der mit Mose war. Und Josua, ich bin mit dir, wie ich mit Mose gewesen bin. Der Oberste des Heeres des Herrn. Auch das immer wieder, dass es eigentlich ein geistlicher Kampf war. Einnahme Kanaans war nicht so sehr eine menschliche, fleischliche, physische Schlacht, sondern vor allem ein geistlicher Kampf. Der Kampf wurde in der geistlichen Welt entschieden. Oberste des Heeres des Herrn. Wir sehen einen Auszug von diesem Heer im 2. Könige Kapitel 6, wo die Stadt, in der Elisa war und sein Diener von dem Heer der Aramäer umringt war. Und der Diener sagt dort zu Elisa, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. So ein Ausschnitt gesehen in die himmlische Welt. Hier war ein geistlicher Kampf, hier war ein geistliches Heer. Ich denke auch an die Stelle in Matthäus 26, wo Jesus zu Petrus sagt, wo der mit dem Schwert reinhaut bei der Gefangennahme. Und er sagt zu ihm, meinst du nicht, dass ich den Vater hätte bitten können und er hätte mir mehr als 12 Legionen Engel zur Hilfe gestellt? Das sind 72.000 Engel, 12 Legionen. 72.000. Wir wissen, dass 2. Könige, da hat ein Engel 185.000 babylonische Soldaten aufgemischt. Wie nix. Nur 72.000. Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Römer 8, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Aber diese Frage von Josua, er kriegt eine interessante Antwort. Bist du mit uns oder gegen uns? Nein. Falsche Frage. Falsche Frage, Josua. Frage ist nicht, ob ich mit dir bin oder gegen dich bin. Die Frage ist, bist du mit mir? Das ist die Frage. Ich bin gekommen, nicht um mich euch oder sonst irgendjemanden anzuschließen, sondern ich bin gekommen, um das Kommando zu übernehmen. Hier ist der Oberste des Heeres des Herrn. Und Josua fällt flach auf sein Angesicht und betet an und unterwirft sich hier völlig der Herrschaft Jesu. Und das ist so wichtig für uns. Das ist das erste Prinzip, wie wir siegreich leben können. Wichtig ist völlige Hingabe an Jesus. Edward Dennett hat Folgendes geschrieben, hat gesagt, Hingabe besteht darin, dass Christus die völlige Herrschaft über den Leib des Gläubigen hat, so dass er das Mittel ist, das nichts anderes als ihn zum Ausdruck bringt. Erinnert uns an Römer 6, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wo der Herr uns sagt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass seinen Begierden gehorche. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Völlige Hingabe, wo wir unsere eigenen Pläne aufgeben und einfach als sturer Gehorsam dem gegenüber, was Gott dir sagt. Das ist unsere einzige Agenda. Das Leben ist für mich Christus, sagt der Paulus. Charles Trumbull, der hat ein Buch über die Befreiung von der Macht der Sünde geschrieben. Und er sagt, es gibt 2 Bedingungen, wie wir Christi Leben in Fülle erfahren können, wie wir siegreich sein können über unsere Sünden. sagt, erstens unterwirf dich ganz und bedingungslos Jesus Christus als dem Herrn über alles, was du bist und hast. Sage Gott, dass du bereit bist, ungeteilt nach seinem Willen zu leben, bis in jede Kleinigkeit hinein, wie viel dich das auch immer kosten mag. Und dann zweitens, vertraue darauf, dass Gott dich völlig befreit hat von dem Gesetz der Sünde. Nicht, dass er es tun wird, sondern dass er es bereits getan hat. Von diesem zweiten Schritt, einem schlichten Akt des Glaubens, hängt alles ab. Dieser Glaube muss unerschütterlich an dem festhalten, was Gott getan hat, auch wenn die Gefühle und äußere Gegebenheiten dem zu widersprechen scheinen. Also völlige Hingabe und unerschütterlicher Glaube auf Gott, der in dir wohnt. Und wir werden beide Prinzipien jetzt hier wirksam sehen bei der Eroberung von Jericho. Lesen wir weiter im Kapitel 6. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Hier sehen wir auch wieder, dass es der Herr ist, der ihm da begegnet ist, weil er spricht zu ihm jetzt hier im Kapitel 6. Also menschlich gesehen war das ein gewaltiger Gegner, Jericho. Die haben die Luken dicht gemacht, dieser Stadt, und wir lesen hier, dass es tüchtige Krieger waren. Aber Gott sagt, ich habe sie in eure Hand gegeben. Von Gottes Sicht aus war es schon eine gelaufene Sache. Ich habe sie in eure Hand gegeben. Wie Gott uns sagt, ich habe schon bezahlt für deine ganze Lebensschuld. Vor 2000 Jahren. Vergebung ist schon eine gelaufene Sache für die, die sich Jesus anvertraut haben. Und wie Gott sagt, ich habe die Macht der Sünde über dein Leben schon gebrochen. Na, letzte Woche, Römer 6. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt mit Jesus. Fleisch, Sünde hat keine Autorität mehr über uns. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, heißt es da. Wir sind freigesprochen von der Sünde. Wir haben Vergebung, wir sind freigesprochen von der Sünde, von dieser Macht der Sünde. Was Gott dir verheißen hat, das wird er dir geben. Und jetzt ab Vers 3 sehen wir den Schlachtplan. Gott hat das Kommando übernommen und jetzt gibt der himmlische General, dem General Josua, seine Befehle. Vers 3 so: Zieh nun um die Stadt, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Lass mich eine Frage stellen. Hat der Josua Hingabe und Glauben gebraucht, um diesen Befehl von Jesus auszuführen? Darauf könnt ihr wetten. Man schaut euch diesen Plan an. Militärisch gesehen, strategisch gesehen war der absolut verrückt. Macht überhaupt keinen Sinn. 6 Tage hintereinander um die Stadt herumziehen und am 7. Tag 7-mal. Macht keinen Sinn. Aber Gott braucht nicht menschliche Weisheit oder menschliche Kraft. Gott sagt, es ist nicht durch Macht, es ist nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Was Gott braucht, ist totale Abhängigkeit. Und darum geht es hier. Und seht ihr, es ist nicht nur, dass die Strategie von Gott militärischer Nonsens war, es ist sogar gegen das Gesetz, gegen die Tora, gegen die Tradition, was Gott ihnen hier befiehlt. Seht hier, dass er ihnen befiehlt, 7 Tage zu marschieren. Das heißt auch am Sabbat. Und es scheint, dass es so ist, dass der 7. Tag der Sabbat ist und sie dann sogar 7-mal um die Stadt rumrennen. Hey, das Gesetz sagt, am Sabbat ist Ruhetag. Am Sabbat wird nicht gearbeitet. Normalerweise, wir wissen das auch schon, ist die Bundeslade und die Priester, die sind nicht mit in den Kampf gezogen. Priester, Leviten waren vom Kriegsdienst befreit. Normalerweise wurden auch nicht die Widderhörner geblasen im Krieg, sondern es gab diese zwei silbernen Trompeten. Also ein verrückter Plan, der gegen das Gesetz ist. Kolosser 2 sagt uns, dass all diese Dinge nur ein Schatten sind von Jesus Christus. Jesus, er ist unsere Sabbatruhe. In ihm können wir ruhen von unseren Werken. Wir können uns nichts mehr verdienen von Gott. Wir können uns nicht mehr zu ihm hinarbeiten, sondern Jesus hat alles für uns verdient. Er hat alles für uns erarbeitet am Kreuz. Seine Auferstehung. Alles, was wir tun können, ist ruhen in ihm und dann aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Beziehung mit Gott leben. Und er ist der hohe Priester. Hebräerbrief sagt uns das. Und die Bundeslade spricht natürlich auch von ihm. Worum geht es hier? Gott will, dass wir Christen im verheißenen Land nicht religiöse Menschen sind. Gott will nicht, dass wir religiöse Menschen sind. Dass wir von Ritualen und von Traditionen eingenommen sind. So eine gesetzliche Beziehung mit Gott haben. So unseren Glauben so leben, wo wir alles im Griff haben und wo wir alles durchgeplant haben. Weil wir haben unsere Traditionen und so läuft es seit 100 Jahren. Und das ist, wie wir mit Gott leben. Nein. Jesus lebt in uns. Und er will uns ganz persönlich, er will uns ganz konkret führen, Tag für Tag und Moment für Moment. Jesus selbst, er war derjenige, der das Heer hier angeführt hat. Er war der Anführer seines Volkes. Und er wollte, dass das Volk von ihm abhängig ist, Schritt für Schritt. Und dass das Volk ihm gehorsam ist. Darum geht es hier. Nicht um militärische Weisheit, sondern um völlige Abhängigkeit von Gott. Das war ein radikaler Glaubensschritt von Josua. Stellt euch vor, Josua, der muss seinen Offizieren den Schlachtplan mitteilen. Stellt euch das mal vor. Die Offiziere sitzen im Kreis hier, alle schauen auf General Josua, sagen, Josua, was werden wir machen? Werden wir die Stadt umzingeln? Werden wir die Mauern durchgraben? Sollen wir Geschütze herstellen? Und Josua sagt, nein, ganz anderen Plan. Wir werden 6 Tage still um die Stadt herumlaufen. Und dann am 7. Tag werden wir 7-mal rumlaufen. Und dann werden wir schreien und dann werden die Mauern einstürzen. Josua brauchte Glauben, um diesen Haufen anzuführen in diesem Plan. Und auch die Offiziere, auch seine Mitstreiter, die haben Glauben und Hingabe gebraucht, um Josua nachzufolgen in dem verrückten Plan. Vers 6, und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, hebt die Bundeslade auf. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er, macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die 7 Priester auf, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Im Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag, an dem ich euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt einmal rings um sie her und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und 7 Priester und 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am 2. Tag nur einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Und es geschah beim 7. Mal, Vers 16, da stießen die Priester in die Hörner. Und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold, sowie die bronzenen und die eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein, in den Schatz des Herrn soll es kommen. Was war der Sinn von diesem Schlachtplan? Ich glaube, erstens, Israel sollte seine eigene Schwachheit erkennen. Wenn sie hier sechs Tage, Tag für Tag um diese riesigen Steinmauern gezogen sind und immer diese 10 Meter hohen Mauern da hochgeschaut haben. Ich glaube, jeden Tag ist ihnen mehr bewusst geworden, das ist unmöglich für uns. Das packt man nicht. Und vielleicht kreist du schon tagelang oder monatelang oder jahrelang um dein Jericho, um diese Mauern. Vielleicht dieser Bereich, wo du immer wieder in Sünde reinfällst oder eine Beziehung, die schon kaputt zu sein scheint, wo eine Mauer da ist oder vielleicht der ungläubige Ehemann, für den du betest oder eine unmögliche Situation. Und Gott will uns an diesen Punkt bringen, wo wir diesen letzten Funken an Selbstvertrauen auf unsere eigene Kraft verloren haben. Dieses Denken, wo wir sagen, ich schaff's oder ich hab's verdient oder ich kann was dazu beitragen. Das letzte Vertrauen aufs Fleisch. Es muss erloschen sein. Ist das nicht, wovon der Paulus spricht im Römerbrief im Kapitel 7 von seiner Erfahrung? Lass uns das aufschlagen, Römer 7 schnell. Fangen wir an im Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich das aber, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Paulus macht ja diese Erfahrung, die wir auch kennen, nämlich, dass unsere sündige Natur stärker ist als unser Wille, als unsere guten Motive, als unsere natürliche, menschliche Kraft, die wir aufbringen können. Er macht ja die Erfahrung, dass er besiegt ist und dass er beherrscht ist von der Sünde. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Paulus war ein Mann, der Jesus geliebt hat, der ein hingegebenes und gerechteres Leben gelebt hat als wir alle zusammen. Und trotzdem macht er diese Erfahrung hier aus eigener Kraft. Und in Vers 18 sagt er, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und das ist, was wir lernen müssen. Das ist, was wir unbedingt lernen müssen, dass in uns nichts Gutes wohnt. Wenn wir das nicht lernen, können wir nie ein siegreiches Leben erfahren. Ich glaube, das ist der Punkt, worum es geht hier, wo Israel um Jericho rumläuft. Dass sie unfähig sind, völlig unfähig, dass nichts Gutes in uns ist. Glaubst du das? Dass in deiner natürlichen Veranlagung, in deiner natürlichen Natur, dass da nichts Gutes ist. Du vollkommen unfähig bist, geistlich Frucht zu bringen. Vollkommen unfähig bist, Sünde zu widerstehen. Vollkommen unfähig bist, nach Gottes Gebot zu leben. Dass deine eigene Anstrengung geistlich nichts vollbringt. Betonung ist hier auf nichts. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist der Punkt. Bist du an der Stelle, wo du dich absolut bankrott erklärst, vor Gott, wie der Paulus es tut im Vers 24, wo er sagt, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das ist oft unser Problem. Ich meine, wir wissen, dass wir schwache Menschen sind, aber wir glauben, dass wir wenigstens ein bisschen was beitragen können. Wenigstens ein bisschen was. Ich bringe meine guten Motive ein. Oder ich bin ein willensstarker Mensch. Ich möchte meinen Willen zum Guten einsetzen. Oder ich habe ein paar schlaue Ideen. 3 Schritte, kleines Programm, was mir helfen kann, mein Problem zu überwinden. Und das ist gut, wenn wir praktisch Schritte haben, die wir setzen können. Das ist nicht schlecht. Aber das Problem ist, wenn wir darauf vertrauen. Wenn wir glauben, dass wir uns selbst dadurch beherrschen können. Dass wir aus eigener Energie rangehen an diese Versuchungen oder Dinge, die uns immer wieder runterziehen. Das ist das Problem. Das Eigenleben. Das Selbstvertrauen. Das ist das Problem und das muss ans Kreuz. Gott will nicht, dass wir uns selbst beherrschen, sondern Gott will uns beherrschen. Und das ist ein Unterschied. Gott will nicht, dass wir uns selbst beherrschen, sondern er möchte, dass wir uns von ihm beherrschen lassen. Und indem Gott das Volk hier um Jericho wandern lässt, will Gott sie genau an den Punkt bringen, glaube ich, wo sie sagen, ich weiß, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Da will Gott uns hinbringen, an den Punkt, wo wir sagen, das stimmt, wo wir das akzeptieren, was Gott sagt, dass wir in unserem Kampf gegen die Sünde kraftlos sind und dass uns Gesetzlichkeit dabei nichts hilft, wenn immer wir sagen, hey, du musst es tun und ich soll es tun und ich kann. Unsere Strategie, unser guter Wille allein ist nicht genug, das reicht nicht aus. Es wird nicht den Durchbruch bringen. Wir werden uns an den Punkt bringen, wo wir wieder Paulus an uns selbst verzweifeln, wo alles Selbstvertrauen niedergerissen ist und wo wir diese absolute Kraftlosigkeit erkannt haben und akzeptiert haben in unserem Leben und einfach aufgeben, einfach loslassen. Wie Paulus hier sagt, ich bin bankrott. Mein Eigenleben ist am Ende. Jesus, wenn du nichts tust, dann wird nie was passieren. Dann werde ich diese Mauer, dieses Jericho nie einnehmen können. Dann werde ich nicht siegreich sein in dieser Versuchung. In der Beziehung mit dieser Person. Und das ist der Wendepunkt hier. Der Punkt, wo wir aufhören, im Fleisch zu wandeln, das heißt, auf eigene Kraft zu vertrauen, und wo wir anfangen, im Geist zu wandeln. Das heißt, auf ihn allein zu vertrauen, aus seiner Kraft zu leben. Vers 24 hier, das Schlüsselwort ist wer? Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Nicht länger wie oder was. Ich elender Mensch, wie werde ich mich retten? Oder ich elender Mensch, was wird mich retten? Meine Strategien, meine Anstrengung, meine Weisheit. Sondern wer wird mich retten? Von der Sünde in meinem Leben. Ich erwarte nichts mehr von mir. Ich wende mich von mir ab, von meinen Ressourcen und ich schaue nach außen. Ich erwarte Hilfe von jemand anderen, von außerhalb von mir. Vers 25 heißt es weiter, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist derjenige, wo das Ich von den vorhergehenden Versen aufhört und an die Stelle von dem Ich tritt er, Jesus. Paulus sagt es im Galaterbrief im Kapitel 2, Vers 20. Wo er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das heißt in diesem irdischen Leib, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht länger im Selbstvertrauen, sondern im Jesusvertrauen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Punkt, das ist das siegreiche Leben. Nicht mein Leben, sondern sein Leben in mir. Siegreiche Leben ist das Leben, das er durch mich lebt. Und so wende ich mich von mir und meinen Kämpfen ab zu ihm und halte mein Eigenleben als gekreuzigt und ich stelle mich, meine Glieder ihm zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Was ich lebe im Glauben, lebe ich im Glauben an Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Darum geht es hier. Weil dann kann er sein Leben, das schon in mir ist, und das ist der Punkt, das ist schon in mir, sein siegreiches Leben, dann kann er das durch mich leben. Nicht unabhängig von mir, aber durch mich. Und ist er fähig, die Mauern niederzureißen? Ist er fähig, der Versuchung zu widerstehen? Ist er fähig, meinen Partner zu lieben? Ist er fähig, Frucht hervorzubringen in mir? Ja, natürlich. Und das ist das siegreiche Leben. Sein Leben in mir. Und ich ruhe einfach in ihm. Ich habe aufgehört, mich mit mir zu beschäftigen, aus eigener Kraft zu ringen. Und jetzt bin ich frei, mich mit ihm zu beschäftigen. Mit meinem himmlischen General, der in mir lebt. Wir leben Jesus-zentriert, nicht länger selbst-zentriert oder auf menschliche Strategien. Wir vertrauen uns ihm an, der in uns lebt. Paulus beschreibt das, glaube ich, diese Erfahrung in 2. Korinther 12. Wo er beschreibt, wo Jesus zu ihm gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt er weiter, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weil ich an das Ende von mir selbst gekommen bin, mit anderen Worten, habe ich erfahren, wie er durch mich wirkt. Und das, was er durch mich getan hat, das ist viel besser und viel größer als das, was ich jemals aus eigener Kraft zustande bringen können. Und das ist die Erfahrung, die Israel hier macht, vor Jericho. Gehen wir wieder zurück in Josua. Also die erste Lektion ist, sie sollten ihre Hilflosigkeit erkennen, dass sie an das Ende von sich selbst kommen. Zweitens, sie sollten ihren Glauben ausüben. Gott gab ihnen hier eine Gelegenheit, den Glauben auszuüben. Radikales Vertrauen und Gehorsam, selbst wenn sie es nicht verstehen. Und hier ist der Plan. Zieht 6 Tage lang Schweigemarsch um die Mauer und am 7. Tag schreit. Werdet ihr vertrauen, werdet ihr gehorsam sein. Hebräer 11, Vers 30 heißt es, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Das Dritte, was sie gelernt haben, und das hängt damit zusammen, ist Geduld. Geduld. Harren auf den Herrn. Und Glaube drückt sich oft gerade darin aus, dass wir warten müssen. Dass wir Geduld haben, in der Stille vor ihm sind. Wo ich aufgehört habe zu schreien und zu kämpfen und zu ringen aus meiner Kraft und zu versuchen, die Situation irgendwie zu manipulieren. Sondern, nein, Gott, ich hau auf dich. Ich bin still vor dir. Psalm 40 sagt David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich mir zugeneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der dem Herrn zu seiner Zuversicht macht. Also dieses Ausharren, dieses Warten auf Gott in unserer Hilflosigkeit. Und das ist was, was uns näher zu ihm bringt. Und ich glaube, das ist der Plan eigentlich. Das ist sein Plan für unser Leben, ist er selbst. Und dass wir nah bei ihm sind, dass wir abhängig von ihm sind. Und das Resultat von dem Harren ist in dem Gebet von David, dass der Herr gewirkt hat. Und dass der Herr Wunder getan hat. Und dann hat er ein Loblied auf seinen Lippen, hat den Herrn ganz neu erfahren. Und ich möchte uns ermutigen, gib nicht auf. Gib nicht auf vor deinem Jericho. Was immer diese Mauer ist, gib nicht auf. Harre auf den Herrn. Und er wird Wunder tun. Er wird die Mauer niederbringen. Nicht durch Macht und durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und David betet, viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Unser Harren auf Gott im Angesicht von Jericho und Gottes Wirken, Gottes Eingreifen ist ein Zeugnis für alle die, die uns beobachten. Und ich glaube, das ist der 4. Grund hier, den ich in Gottes Strategie sehe, nämlich um der Kanaaniter in Jericho willen. War eine sterbende Kultur, war eine perverse Kultur. Da gab es alle Art von sexueller Perversion, von Homosexualität und Inzucht, die waren tief in Okkultismus verstrickt, hatten Tempelprostituierte, haben die Kinder, die Babys, den Götzen geopfert und verbrannt. Und im 5. Mose im Kapitel 18 sagt der Herr, ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Es war nicht, weil Israel so gut war, dass der Herr sie in das Land geführt hat. Nicht, dass der Herr gesagt hat, ich nehme denen das Land weg, weil ich es Israel geben will. Nee, sondern weil er die Kanaaniter gerichtet hat, weil die Gericht verdient haben. Und der Herr war sehr barmherzig. Als er zu Abraham gesprochen hat, hat er gesagt, 400 Jahre noch, weil das Maß der Kanaaniter ist noch nicht voll. Und dann 400 Jahre später sind sie ausgezogen aus Ägypten. Und dann sind sie nochmal 40 Jahre in der Wüste herumgezogen. Nochmal 40 Jahre Gnade. Und erinnert euch dran, was Rahab gesagt hat im Kapitel 2 zu den Kundschaftern. Sie hat gesagt, denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres von euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Kanaaniter haben gehört von diesen Wundern, die Gott getan hat in diesen 40 Jahren, von diesen Wundern Gottes, und sie haben erkannt, dass er Gott ist und auch, dass er Gericht bringt. Ihr Herz war zerschmolzen. Und doch sind die meisten nicht umgekehrt. Und hier gibt Gott ihnen nochmal 6 Tage. 6 Tage, wo die Armee Gottes, dieses Volk, was er durch den Jordan geführt hat, Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentiert, 6 Tage in Stille einfach um die Mauern gezogen. Und die konnten beobachten. Ich glaube, Gott hat ihnen hier nochmal eine Chance gegeben, umzukehren. Rahab, die Hure, ist umgekehrt, hat sich Gott zugewandt und sie ist gerettet worden. Sie ist ein Teil von Gottes Volk geworden, sie ist sogar in den Stammbaum von Jesus aufgenommen worden. Ich glaube, dass das Gottes Herz für alle Kanaaniter gewesen ist. Gott ist ein Gott der Gnade, er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und er hat Rettung möglich gemacht. Symbolisiert durch das rote Seil, was die Rahab aus dem Fenster gehängt hat. Ein Bild auf Jesus hin. Jesus hat Rettung möglich gemacht. Aber wer Jesus ablehnt, der wird gerichtet werden. Vers 20. Lesen wir die letzten paar Verse hier noch. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Es war Gottes Werk. Er hat diese Unmöglichkeit, diese Mauer, die sich aufgetürmt hat, erz niedergerissen. Es war ein Wunder, es war sein Werk. Es war nicht völlig unabhängig von den Menschen. Die mussten das einnehmen, was Gott ihnen gegeben hat. Aber es war sein Werk. Es war nicht menschliche Kraft, es war Gottes Werken. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind und Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus, sie brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und die eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Wann wurde das Buch Josua geschrieben? Hunderte Jahre, nachdem das passiert ist, oder? Da muss die Rahab ziemlich alt geworden sein. Heißt, sie wohnt in Israel bis zum heutigen Tag. Das Buch Josua wurde sehr bald nach diesen Ereignissen geschrieben. Vers 26. So ließ Josua damals schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Das ist genau das, was passiert ist. 1. Könige, Kapitel 16, Vers 34 lesen wir: In jenen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Bau die Mauer nicht wieder auf, die Gott niedergerissen hat. Es ist kostspielig. Vers 27, und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die geistlichen Wahrheiten. Wir danken dir, Gott, dass wir siegreich sein können in diesem Kampf, in dem wir stehen. Vater, hilf uns, dir hingegeben zu sein. Ich bitte dich, erforsche unsere Herzen heute Abend. Zeig uns das auf, wo noch Punkte sind, wo wir zurückhalten, Herr. Wo wir uns selbst daran hindern, siegreich zu leben. Völlig kontrolliert zu sein vom Heiligen Geist. Und Vater, ich bitte dich um dieses volle Vertrauen, Gott, dass wir Menschen sind, die dir völlig hingegeben sind und die dir total vertrauen, Gott, die auf dich harren. Und Jesus, du kennst diese Jerichos in jedem von unserem Leben. Wir bitten dich, stärk uns, Gott. Stärk unser Vertrauen, stärk uns, Geduld zu haben, auf dich zu warten, dir zu vertrauen, Gott. Nicht uns selbst, sondern dir. Und zu warten, Gott, bis du die Mauer niederbringst. Ich danke dir, dass du uns das verheißen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir mehr als Überwinder sind durch dich, der in uns wohnt.